ARD.
SWR Kultur. Forum.
Leo aus den USA. Was bringt der neue Papst? Am Mikrofon Silke Arning. Und plötzlich war er da. Weißer Rauch über der Sixtinischen Kapelle gestern in Rom. 4 Wahlgänge haben die 133 Kardinäle gebraucht, um sich auf einen neuen Papst zu einigen. Das kam dann doch für viele überraschend schnell. Nicht nur das. Das neue Oberhaupt der katholischen Kirche selbst war für viele der zigtausend Menschen auf dem Petersplatz eine Überraschung. Als der Name verkündet wurde, Robert Francis Prevost, da konnte man so einige ratlose Gesichter sehen. Dieser Kardinal stand eben nicht auf der Favoritenliste ganz oben. Was sagt das über den neuen Papst Leo XIV. Aus? Wofür steht dieser Mann, der als erster amerikanischer Papst in die Geschichte eingehen wird? Darüber wollen wir heute im SWR Kulturforum sprechen. Und ich freue mich, dass meine Gäste so schnell Zeit gefunden haben, dabei zu sein. Herzlich willkommen also an Dirk Bingener, Priester und Präsident des katholischen Hilfswerks Missio, an Hans-Michael Ehl von der SWR-Redaktion Religion mit Migration und Gesellschaft und an den Tübinger Theologen Professor Karl-Josef Kuschel. Herr Professor Kuschel, wie war das denn eigentlich bei Ihnen gestern? Hatten Sie den Namen Robert Prevost präsent oder waren Sie dann doch eher so ein bisschen überrascht von dieser
Entscheidung? Ja, ganz überrascht, wie ungezählte andere auch. Prevost war uns hier in Deutschland, glaube ich, kaum ein besetzter Name. Es wurden ja viele diskutiert, aber man hat ja eher einen amerikanischen Kardinal ausgeschlossen, weil man dachte, der kommt ja immer in einen Loyalitätskonflikt mit seiner Regierung. Entweder ist er zu stark amerikanisch orientiert, dann wirft man ihm Opportunismus oder Feigheit vor oder Kontra, dann wird er ausgespielt gegen die jeweilige amerikanische Administration. Also von daher konnten wir uns, glaube ich, nicht damit rechnen, dass ausgerechnet ein US-Amerikaner zum Papst gewählt wurde. Aber es gibt ja auch noch andere Gesichtspunkte, über die wir reden werden, die diese Wahl überraschend gemacht hat und Aufmerksamkeit natürlich auf sich zieht.
Darüber reden wir genau. Jetzt wollte ich doch erst noch mal in die Runde fragen, wie war das bei Ihnen, Herr Bingener? Also wie war Ihre erste Reaktion?
Ja, uns hat das hier bei Missio Aachen natürlich auch überrascht. Ich ärgere mich ein wenig nachher, weil wenn man jetzt schaut, woher der neue Papst kommt und was er für eine Ausbildung und welche Erfahrung er überhaupt hat, hätte man drauf kommen können. Ordensmann, Amerikaner, aber Missionar in Peru, Erfahrung mit der Kurie, ein Papst, der ausgleichend wirken wird, der zusammenführt. Ich habe nachher gedacht, man hätte drauf kommen können. Ja, wir sind nicht drauf gekommen. Insofern auch Überraschung hier bei mir.
Ich darf an dieser Stelle für unsere Hörerinnen und Hörer des SWR Kulturforum sagen, wir haben Herrn Bingener, den Präsidenten des katholischen Hilfswerks Missio, per Internet zugeschaltet. Daher gibt es so ein bisschen Geräusche im Hintergrund. Das bitten wir zu entschuldigen. Herr Ehl, Sie hatten Robert Prevost durchaus auf Ihrem Zettel, denn wir haben uns schon mal darüber kurz unterhalten, natürlich im Vorfeld dieses Konklave über die Favoriten. Warum? Also was hat für Sie diesen Kardinal eigentlich so interessant gemacht?
Ich hatte ihn unter den, sagen wir mal, ersten 3 oder 5 Favoriten schlicht und ergreifend deswegen, weil er im Vatikan für die Bischofsernennungen zuständig ist und dafür, dass die Bischöfe müssen ja regelmäßig nach Rom kommen, um da sozusagen vorzutanzen, wie man das vielleicht ein bisschen salopp sagen kann. Da spielte Robert Prevost natürlich eine große Rolle als Chef des Dikasteriums für die Bischöfe. Immer wenn irgendwo auf der Welt ein Bischof ernannt wird, hat er seine Finger im Spiel gehabt. Und gerade weil wir ein Konklave hatten mit sehr vielen neuen Kardinälen, die sich untereinander nicht so gut kannten, habe ich gedacht, es könnte gut sein, dass er einfach den Vorteil hat, dass er viele Leute kennt, dass sie ihn als sehr loyalen, aber auch sehr gesprächsbereiten, als zuhörenden Menschen kennengelernt haben. Und deswegen war er für mich schon jemand, wo ich gedacht habe, ach, wenn es darauf ankommt, einen Kompromiss zu finden, dann könnte er gute Chancen haben.
Also Tatsache ist, es waren jetzt auch nur 4 Wahlgänge nötig, um sich eben auf diesen neuen Papst zu verständigen. Was sagt das dann offensichtlich auch über den Rückhalt von Leo XIV. Im Vatikan aus?
Das ist doch ein erstaunliches Zeichen innerhalb von 24 Stunden, denn man dachte ja eher, dass es zwischen den Hardlinern und der deutsche Repräsentant war ja und ist ja Kardinal Müller, zwischen den Hardlinern, die einen härteren dogmatischen Kurs, kirchenrechtlich härteren Kurs fordern und möglichen Reformern, die auf der Linie von Franziskus liegen, zu einem erbitterten Ringen kommen würden. Dass vielleicht 7, 8, 9, 10 Wahlgänge nötig wären, bevor man sich da hat einigen können. Aber offensichtlich war die Unterstützung für Prévost doch so stark, und zwar eine Unterstützung im Sinne der Linie wohl von Franziskus, dass also diese Hardliner-Gruppe offenbar keine Chance hatte, eben eine Mehrheit zu bilden, 2/3 zu bekommen. Und das hat uns natürlich eine lange Hängepartie erspart. Insofern ist das ein großes Vertrauensbeweis für den neuen Papst. Jetzt kann er mit dieser Rückendeckung im Konklave natürlich seinen Kurs beginnen.
Also eigentlich ein guter Start, eine gute Grundlage für ihn, jetzt diese Pontifikat anzutreten. Und wir haben ihn ja nun auch alle gestern gespannt erlebt oder verfolgt, seinen ersten öffentlichen Auftritt auf dem Balkon des Petersdoms. Was mir dann eigentlich sofort gleich in den Sinn kam, das war, Mensch, das ist ja jetzt ein ungewöhnlich junger Papst. Also so erscheint er mir. Ich weiß nicht, wie ging es Ihnen damit?
Nun, deshalb ungewöhnlich jung, weil es ja heißt, ein Kriterium der Auswahl von Päpsten ist auch die Altersfrage. Die beiden letzten Päpste waren schon über 75. Und ein Kriterium sei, so wird eben kolportiert, dass man eben einen Papst in höherem Alter wählt, damit er nicht so lange regiert. Also man baut vor, dass gewissermaßen das Sterben dann auch irgendwo eine Grenze setzt. Insofern ist es jetzt auch überraschend, 69, ja, man kann mit 15 Jahren Pontifikat rechnen, wenn er gesundheitlich so bleibt. Das ist für mich auch ein erstaunliches Kriterium. Das hat offenbar nicht abgeschreckt, sondern man hat hier offenbar damit gerechnet, dass dann auch er mit frischen Kräften die Kirche führt und auch repräsentiert und auch Schwung mitbringt aufgrund seiner Lebenserfahrung.
Ich glaube auch, dass eine wesentliche Rolle das Alter gespielt hat, dass er eben noch nicht so alt ist, weil wir haben ja die Situation gehabt, dass wir jetzt zumindest in den letzten Wochen miterlebt haben, wie Franziskus abgebaut hat, wie er gesundheitlich eben nicht mehr ganz so fit war, wie er auch abwesend war. Das war, glaube ich, eine ganz schwierige Situation. Und wir haben es vorher bei Josef Ratzinger, Benedikt dem 16. ja auch gesehen, der sich nicht mehr in der Lage fühlte, dieses Amt auszuüben. Und bei Johannes Paul dem Zweiten haben wir es ja auch erlebt, der noch im hohen Alter nach Georgien gefahren ist, obwohl er schwer gelitten hat und schwer krank war, kaum noch sprechen konnte. Und ich kann mir vorstellen, dass eben das relativ junge Alter für Prévost auch mitgespielt hat, dass die Kardinäle gesagt haben, wir brauchen jetzt jemanden hier an der Spitze, der das Ganze auch angehen kann, auch mit Energie angehen kann.
Auch physischer Energie sozusagen.
Und der auch eine gewisse Zeit hat, um hier die Dinge wieder in Bahnen zu lenken und so ein bisschen Ordnung reinzubringen. Ich glaube, das hat schon auch für ihn gesprochen, dass er relativ jung ist.
Mir persönlich ging es so, dass ich dachte, es ist jetzt auch noch dieser 8. Mai, also ein historischer Tag, 80 Jahre Kriegsende haben wir gestern gefeiert und dann steht da dieser neue, dieser junge Papst und sagt als erstes Friede für alle. Also das war schon ein starker Auftritt. Herr Bingner, wie haben Sie diesen ersten Auftritt von Leo dem 14. wahrgenommen?
Ja, ich habe ihm erstmal die Aufregung angemerkt und konnte das gut verstehen. Ich fand interessant, dass er nicht freigesprochen hat, sondern dass er die Dinge abgelesen hat und habe mir dann nachher erfahren, dass er sich das vorher selber aufgeschrieben hat und er hat ja diesen Block dann auch ab und zu fast vorm Gesicht gehabt. Das war sehr hands-on. Ich habe mich dann, also für uns war ja im Grunde der neue Papst relativ unbekannt und habe mich dann aber zunächst einmal gefreut. Junger Papst ist natürlich relativ, ich war lange in der Jugendverbandsarbeit, aber lassen wir das mal gelten, junger Papst. Und natürlich hat alles so seine Zeit, also Franziskus in seinen letzten Jahren mit diesen Einschränkungen, das ist natürlich ein Zeichen, aber es ist jetzt auch gut, einen jungen, dynamischen Papst zu haben. Und wenn man weiß, dass im Grunde genommen alles im Vatikan auf den Papst zugeschnitten ist, also dass der Papst alles immer entscheiden kann und alles an sich zieht, nachvollziehen kann, dann, glaube ich, bekommt man einen Eindruck davon, dass man auch körperlich fit sein muss. Und das wird Leo der 14. jetzt sein, weil die Aufgaben natürlich riesengroß sind. Insofern war mein erster Eindruck Freude, und die Freude steigt eigentlich, umso mehr man von diesem Mann erfährt.
Vielleicht darf ich noch ergänzen. Also mir fiel auf, dass die Selbstvorstellungsansprache, die erste Selbstvorstellungsansprache auf der Loggia, relativ lang ausgefallen ist. Und zwar programmatisch. Offenbar war er gut vorbereitet. Entweder hat er doch damit gerechnet, dass diese Rolle mal auf ihn zukommt, oder er war in der Lage, das relativ rasch zu formulieren, sozusagen auf einem Block niederzuschreiben. Denn die drei Schlüsselworte, die er gebraucht hat in dieser Eröffnungsrede, nämlich Frieden, dann Dialog und Synodalität. Das ist ja sehr klug ausgedacht. Das sind ja Programmworte, die nicht zufällig fallen. Und dann noch den apostolischen Segen und dann noch das Überwechseln in die spanische Sprache. Er spricht Spanisch sogar noch besser als Italienisch. Also das war schon bemerkenswert. Er wollte offenbar ein Signal geben. Das sind meine drei Programmworte, und an denen werden wir sie ihn ja auch messen. Nicht wahr? Die Friedensbotschaft, ist sie nachhaltig? Die Dialogbereitschaft, worauf bezieht sie sich? Darüber sollten wir nochmal reden, was das heißt also, wenn er als Missionar angetreten ist. Und natürlich die Synodalität, er war bei der Weltsynode dabei, kennt also diese Spiegelung. Aber wie weit geht die Synodalität in der katholischen Kirche? Bei einem hierarchisch unveränderten Papstamt, das ist ja diese Spannung, die auch Franziskus ja erlebt hat und auch natürlich bewusst gewollt hat, aber die ja dazu führt, zu fragen, wie weit kann Synodalität in einem hierarchischen System überhaupt gehen? Und da werden wir natürlich das zu prüfen haben, wie das dann im Einzelnen in den nächsten Jahren sich entwickelt.
Viele spannende Aspekte, die Sie jetzt schon angesprochen haben. Ich habe dann auch nur gedacht, wie wird er sich kleiden? Wir haben ja alle noch Franziskus in Erinnerung, wie er da in diesem sehr weißen, schlichten Gewand aufgetreten ist auf der Loggia und dann dieses schlichte Buonasera über den Petersplatz gesprochen hat. Jetzt haben wir Leo den 14., der sich im päpstlichen Ornat gezeigt hat. Was sagt das über ihn aus? Ist er dann doch vielleicht eher, ja, auch der hierarchische Papst, mehr der Mann der Kurie? Wie haben Sie das wahrgenommen?
Also ich würde da jetzt nicht so viel reininterpretieren. Sag mal, er steht natürlich vor der großen Aufgabe, jetzt Franziskus nicht zu kopieren. Und er hat sich eben jetzt angezogen, wie sich ein Papst auch anziehen kann oder anziehen lassen. Ich glaube, wahrscheinlich wäre es ihm gar nicht so lieb, dass wir so viel über solche Äußerlichkeiten sprechen oder über seine Person, sondern er hat ja von Anfang an deutlich gemacht, im Hinblick auf den Friedenswunsch des Auferstandenen, was die eigentlichen Themen oder die ersten Themen sind. Und die ersten Themen sind in der Welt, und das wissen wir in besonderer Weise als Mission, oder als Hilfswerk, natürlich, dass Menschen Frieden ersehnen. Und es gibt natürlich unfassbar viele Krisenherde. Oder wenn Sie jetzt schauen im Hinblick auf die Migrationsfragestellungen oder die Frage von Bildung, dann auch die Frage des Missbrauchs natürlich. Also das sind ja alles sehr, sehr drängende Themen. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir nachher auch über die Frage von Synodalität sprechen und von Hierarchie. Aber sagen wir mal, meine Erfahrung ist natürlich sehr stark in der Weltkirche, und da komme ich viel rum, dass die drängenden Probleme zunächst einmal die Fragen sind von Krieg und Frieden, von Migration und Flucht, von Bildung, von Zukunftschancen, von den Chancen auch von jungen Menschen im globalen Süden. Gibt es viele junge Menschen, anders als hier in Europa? Und das sind zunächst einmal die Fragestellungen, die auch sehr entscheidend sind. Und die Aufgaben sind natürlich riesengroß. Da, wo staatliche Hilfe versagt, da ist die Kirche oftmals da mit ihren Strukturen. Und das wird er aus Peru kennen. Die Diözese, aus der er stammt, in Nordperu, ist ja bekannt für pastorale Arbeit und Sozialarbeit. Und ich glaube, in ihm schlägt halt dieses Herz eines Missionars, der weiß, was vor Ort wirklich losgeht oder abgeht, und hat gleichzeitig eben diesen realen Blick. Insofern, glaube ich, ist es wichtig, auf diese verbeulte Kirche zu schauen und auf dieses Bild des Feldlazaretts, im Hinblick auf die Aufgabe von Kirche und die Not der Menschen.
Ja, ich kann dem nur zustimmen. Ich möchte vielleicht noch ein paar Aspekte analytisch hinzufügen. Was ist das für ein Mann? Welche merkwürdige Mischung verkörpert er? Glaube ich, auch einzigartig in der jüngeren Papstgeschichte. Also amerikanischer Herkunft, ohne in Amerika je ein Bistum geführt zu haben. Insofern betrachten die Amerikaner auch ihn gar nicht so sehr als amerikanischen Bischof, sondern ein Bischof amerikanischer Herkunft. Aber amerikanischer Herkunft, in Chicago geboren und zugleich mit dieser Südamerika Amerika-Erfahrung, über 20 Jahre. Der Mann weiß, was Basisarbeit bedeutet. Also das ist einmal diese seltsame Mischung, die gleichzeitig auch eine Internationalität in diesem Mann begründet. Wenn man bedenkt, er spricht 3, 4 Sprachen, er kommt schon von einer Familie internationaler Herkunft. Sein Vater war französischer und italienischer Abstammung, seine Mutter spanischer Abstammung. All das ist natürlich ein Pfund, mit dem er jetzt arbeiten kann. Also diese Weltläufigkeit, schon im Sprachlichen, schon im Weltgewandten. Er kennt wirklich die Kirche als Weltkirche, was gerade auch von den Kollegen betont wurde. Und dann, meine ich, eine ganz wichtige Mischung bei ihm. Bei Franziskus war es die Verbindung von Jesuitismus und Franziskanismus. Diese beiden Strömungen der katholischen Kirche hat er in seinem Pontifikat und in seiner Person verkörpert, auch einzigartig. Der erste Jesuit und der erste Papst, der sich wagte, Franziskus zu nennen. Bei Leo dem 14. ist es eine Mischung aus Augustinismus und Leonismus. Augustinismus ist die Strömung glühender Glaube, hohe Theologie. Er ist Mitglied und sogar Prior des Augustinerordens gewesen. Ein Orden, der, Klammer auf, ironischerweise Martin Luther hervorgebracht hat. Aber das ist die Tradition eben der großen Theologie im Sinne des Geistenvaters Augustin. Und Leoninismus ist die Tradition der sozialen Lehre, der Sozialenzyklika. Darauf will er ja wohl aus, wenn er sich Leo den 14. nennt. Leo der 13. war der Papst, der 1881 es gewagt hat, dem Raubtierkapitalismus Zügel anzulegen, moralisch-ethische Zügel anzulegen, für die Rechte der Arbeiter gekämpft hat. Daher wurde er ja auch Arbeiterpapst genannt, der also die katholische Soziallehre überhaupt entwickelt hat als Mittelweg zwischen ungezügeltem Kapitalismus und totalitärem Sozialismus. Das ist sozusagen das Segensreiche. Und wenn er in dieser Tradition, also zwischen Augustinismus und Leonismus, Fortschritte macht, das weiterschreibt oder das sogar um die Ökologie erweitert, wie sein Vorgänger Franziskus mit der großen Ökologie-Enzyklika, Umwelt-Enzyklika, dann können wir auf diesem Gebiet noch eine Menge von ihm erwarten.
Also Sie haben jetzt ganz viele Aspekte angesprochen, Herr Professor Kuschel, und wir haben mitgenommen, da sind also ganz viele Facetten, die dieser neue Papst halt mitbringt, auch so schillernd und auch ambivalent vielleicht auch. Und ist er denn jetzt der politische Papst, als der er schon von vielen gesehen wird, eben weil er mit seinem Namen Leo der 14. anknüpft an diese Sozialenzyklika von Leo dem 13.? Ist das eher so ein politischer Papst oder wie würden Sie es einordnen? Also jetzt nochmal als Frage in die Runde.
Also was werden wird, weiß ja niemand genau. Aber im Hinblick auf das Anfangsstatement des Papstes und im Hinblick auf seine Geschichte muss man davon ausgehen, dass er sich einmischt, nicht parteipolitisch und nicht in erster Linie politisch, sondern vom Evangelium her. Also er hat ja vom Auferstandenen gesprochen, der den Frieden wünscht. Ich glaube, das darf man bei ihm nicht vergessen. Er ist zuerst Missionar, er denkt als erstes vom Evangelium her und zieht dann daraus seine Schlüsse auch für politisches Handeln und auch für Maßstäbe. Also er wird sich wie ein Papst ja nicht in die Tagespolitik einmischen, auch wenn es ja offensichtlich schon Austausch gab mit dem Vizepräsidenten in den USA im Hinblick auf die Migrationspolitik. Aber er wird aus dem Evangelium heraus, und das wird seine erste Priorität sein, wird er auch politisch handeln. Ich würde es mal so einordnen. Ich glaube, sonst wäre es zu verkürzt.
Also das geht mir ganz ähnlich, wenn ich so auf diese Antrittsrede zurückgucke, fand ich sie doch auch sehr fromm. Also fromm in einem guten Sinn, jetzt nicht bigott oder so, sondern fromm, also schon mit diesem Spruch, der Friede sei mit euch, zu beginnen, also mit einem biblischen Spruch, auch mit dem Bischofsgruß und ansonsten auch durchweg, finde ich, eine fromme Geschichte, jetzt nicht irgendwie wirklich nicht hintergründig gemeint, sondern wirklich positiv gesehen. Und ich glaube, dass er hier nochmal klarer in den Mittelpunkt stellt, was ist der Kirche eigentlich aufgetragen von ihrem Gründer und was können wir beitragen zum Frieden zum Beispiel in der Welt, zu mehr Gerechtigkeit, aber immer zurückgebunden an das, was unser Stifter uns praktisch als Aufgabe gegeben hat. Das war für mich gestern so der Eindruck, dass ich dachte, er wird das alles, was jetzt noch kommt, versuchen theologisch anzubinden an die Ursprungsurkunden der katholischen Kirche.
Ja, das glaube ich auch. Denn gerade diese Antrittsansprache, die ich ihm bemerkenswert fand, in ihrer Ausgefeiltheit, gibt ja Indizien dafür oder Anzeichen dafür. Er begründet die Universalität der Menschheit aus der Liebe Gottes. Also ein ganz wichtiges Stichwort. Gott liebt alle Menschen, hat er zweimal gesagt, ohne Bedingungen, ohne Vorbehalte. Also das ist das eine. Und die Kraft des christlichen Glaubens kommt aus der Kraft des auferstandenen Christus. Also das ist alles, wenn Sie so wollen, theozentrisch und christozentrisch gut begründet. Insofern wird er auch seine weiteren politischen Statements immer absichern, sozusagen in der Grundbotschaft des Evangeliums. Aber ich habe noch eine Frage. Er hat ja in Peru gelebt, jetzt über 20 Jahre. Er kennt die Situation wie kein anderer. Ist sogar peruanischer Staatsbürger geworden. Aber Peru hat in den letzten 20 Jahren erhebliche revolutionäre Umwandlungen erlebt, Zuckungen in der Gesellschaft, die Menschenrechtsverletzungen, ihre Staatspräsidenten Fujimori sind ja notorisch, hat das Land in eine schwere Krise gestürzt. Wo stand dann eben der Kardinal Prevost in diesem Spannungsfeld? Wie steht er zu der großen Tradition der Befreiungswelle? Gibt es da Zeugnisse von ihm? Ich weiß es nicht. Wie hat er sich in diesen Konflikten in Peru positioniert? Welche Rolle hat er da gespielt? Hat er sich da rausgehalten? Hat er sich da geäußert? Das sind einfach wichtige Informationen, die ja dann Schlussfolgerungen vielleicht erlauben auf seine künftige politische Praxis.
Ja, Frage in die Runde. Ich weiß nicht, ob jemand das irgendwie einordnen kann.
Ich finde es auch schwierig, das einzuordnen, weil wir einfach zu wenig noch wissen.
Ja.
Es wird sicherlich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen auch da nochmal Dinge geben, die wir erfahren von ihm, auch Veröffentlichungen aus dieser Zeit, die wir dann vielleicht in die Hände bekommen. Ich kann da schlicht und ergreifend im Augenblick gar nichts.
Aber wäre zu prüfen,
zu sagen.
Nicht?
Aber
wäre
das auch ist
interessant, das zu überprüfen.
Wirklich eine interessante Geschichte, wie er damit umgegangen ist. Ich weiß nicht, ob seine Ordenszugehörigkeit da eine große Rolle spielt. Also, dass wir, was Befreiungstheologie anbelangt, ja vor allen Dingen Franziskaner oder Dominikaner oder andere Ordensgemeinschaften hatten. Aber mir sind die Augustiner jetzt nicht so aufgefallen als eine Ordensgemeinschaft, die da sehr tätig gewesen wäre.
Also da würden wir dann eher ins Spekulieren kommen müssen, das wollen wir nicht. Aber schauen wir doch mal darauf, was wir wissen von ihm. Also er war, wie gesagt, in Peru lange Jahre als Missionsbischof. Er hat dort auch Akzente gesetzt, aber es gibt auch Kritik an ihm. Also es gibt zum Beispiel Vorwürfe, dass er gewisse Missbrauchsfälle in seiner Diözese in Chiclayo nicht konsequent verfolgt habe. Also das sind so Vorwürfe, die er aber zurückgewiesen hat. Wie steht er denn überhaupt zu diesem Thema sexuelle Gewalt in der katholischen Kirche? Ist ja immer noch ein schwelendes Thema, ein sehr wichtiges Thema, das noch längst nicht ausreichend bearbeitet ist.
Also zu den konkreten Fällen kann ich jetzt nichts sagen. Allerdings ist es ja so, und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass offensichtlich der neue Papst die Kurie kennt, dass er weiß, wo es im Grunde genommen auch hapert im Hinblick auf die Frage der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen, zumindest an einem wichtigen Punkt, nämlich der Zusammenarbeit der Dikasterien. Das hat er betont und der konsequenten Verfolgung der Fälle natürlich auch. Und er betont auch nochmal die Frage der Ausbildung von Bischöfen im Hinblick auf die Frage, wie man mit Betroffenen umgeht, aber wie man eben auch mit Tätern umgeht. Und diese Antwort zeigt mir, im Hinblick auf das, was meine Eindrücke aus Rom sind, dass er da zwei wesentliche Punkte auch verstanden hat, nämlich wie nimmt man hier die Kurie mit, wie treibt man sie hier auch an, wie wird dort auch zusammengearbeitet, wie werden die Dinge verfolgt und wie sind die Bischöfe über 2000 in der Weltkirche, wie sind sie ausgebildet, um mit den Fragestellungen umzugehen. Und er hat verstanden, wie ich finde, dass es Teile der Kirche gibt, die man übrigens nicht in Länder aufteilen kann, sondern das ist sehr unterschiedlich. Man kann jetzt nicht sagen, in Europa oder in Amerika sind die Fragestellungen verstanden und wird konsequent verfolgt. Und in Afrika ist das nicht der Fall oder in Asien. So funktioniert das nicht, sondern das ist viel diverser. Und das hat er auch verstanden. Das heißt, das zeigt mir schon, dass er da das Know-how mitbringt, um die Dinge voranzutreiben. Das Problem bei Franziskus war ja auch, jetzt nicht nur im Hinblick auf das Thema Missbrauch, dass er immer ein wenig an der Kurie vorbeigearbeitet hat, charismatisch. Ja. Und jetzt geht es darum, die Mühe der Ebene zu gehen und durch die Kurie hindurch, also die Verwaltung mitnehmend, gerade diese Fragestellungen, die davon leben, dass sie konsequent verfolgt werden und dokumentiert werden, Da bin ich eigentlich ganz hoffnungsvoll, dass er das tun wird. Und auch als Generaloberer der Augustiner weiß er, was es heißt, eine internationale Organisation zu führen. Weil auch das wird ja seine Aufgabe sein.
Das SWR-Kulturforum heute. Leo aus den USA, was bringt der neue Papst? Im Studio diskutieren Hans-Michael Ehl von der SWR-Redaktion Religion, Migration und Gesellschaft, Dirk Bingener, Priester und Präsident des katholischen Hilfswerks Missio und der Tübinger Theologe Professor Karl-Josef Kuschel. Wir haben jetzt doch keinen Papst vom anderen Ende der Welt bekommen, wie wir ihn mit Franziskus erlebt haben. Sie sind Chef eines weltweit agierenden Hilfswerks. Sind Sie jetzt doch vielleicht ein bisschen enttäuscht darüber oder hätten Sie eigentlich gesagt, es hätte eigentlich kein anderer Papst werden dürfen?
Nein, ich hätte nicht gesagt, es hätte kein anderer Papst werden dürfen. Das steht mir, glaube ich, nicht zu. Nein, also im Grunde genommen ist es ja so, dass es jetzt ein Papst geworden ist, der jetzt aus Lateinamerika kommt. Nein, ich finde, das ist schon eine gute Wahl, weil natürlich die Fragestellung und die Sorgen und die Anliegen des globalen Südens, besonders wenn Sie jetzt auch auf die lateinamerikanische Kirche schauen, die ja sehr aktiv auch in den Reformprozessen der Kirche war, insofern ist es für mich schon ein Papst aus dem globalen Süden und gleichzeitig begrüße ich sehr, dass er auch die westliche Sicht und das westliche Gefühl auf die Kirche hin kennt, dadurch, dass er Amerikaner ist und eben lange in Rom gearbeitet hat. Also das ist schon eine gute Wahl auch für den globalen Süden.
Also was ich interessant finde an dieser Wahl ist, dass sie eine Sache bestätigt, dass nämlich die Nationalität oder die Herkunft eines Papstes regional gesehen keine Rolle mehr spielt. Wir hatten Johannes Paul II., Karol Wojtyła aus Polen, also aus dem Ostblock damals noch, der zum Papst gewählt wurde. Auch das eine ganz interessante und sehr mutige Entscheidung. Wir hatten danach einen deutschen Papst. Wer von uns hätte denn ernsthaft gedacht, dass wir mal einen deutschen Papst bekommen unter Josef Ratzinger mit Benedikt dem 16. Jetzt haben wir einen Papst aus den USA, obwohl immer gesagt wurde, ein Papst aus den USA, das kann nicht sein, weil es da eben unter Umständen zu Problemen kommen kann, weil die Weltmacht USA da vielleicht einfach zu viel Einfluss hat. Also ich habe den Eindruck, dass jetzt nochmal bestätigt wird durch diese Wahl. Es spielt im Grunde genommen keine Rolle, woher jemand kommt, sondern es spielt die Persönlichkeit eine Rolle und es spielt eine Rolle, was die Kardinäle erwarten von einem neuen Kirchenoberhaupt. Das finde ich an dieser Wahl auch besonders erstaunlich.
Nun, das ist ja wohl auch von Franziskus so gewollt worden. Ich war in der Tat verblüfft, als ich die Statistik sah. Von den 136 wahlberechtigten Kardinälen waren 108 von ihm ernannt. Das ist ja ein wichtigstes Instrument, Steuerungsinstrument, das ein Papst hat. Er kann Kardinäle kreieren, die dann auch natürlich seine Nachfolge in einer Weise bestimmen oder beeinflussen können. Und auch das Konklave war zum ersten Mal in seiner Geschichte zusammengesetzt mit Kardinälen aus 71 Ländern. Also die Internationalität der Kurie oder des Kardinalskollegiums und dann auch des Konklaves, das ja vom Zweiten Vatikanum gefordert worden war. Die Internationalisierung der Kurie, die ist also voll sozusagen erblüht und hat uns ganz sicher genau das beschert, was Sie gerade gesagt haben, nämlich, dass die Nationalität überhaupt keine Rolle mehr spielte. Die Privileg, dass man als Italiener gewissermaßen fast einen Anspruch hat zum Papst gewählt, das ist vorbei. Nun würde mich aber natürlich gleichzeitig noch interessieren, erstens, wir sprachen ja eben gerade von den Missbrauchsproblematiken, eine Testfrage wird sein, auch für die Zukunft, das ist nun mal im Besten so, wird die Frage der Stellung der Frau in der Kirche sein, also sprich Ordination der Frau. Auch Bischof Betzinger hat gestern in seinem Statement gesagt, diese Frage wird uns auch in der Zukunft beschäftigen, eine Testfrage. Und nach all dem, was ich aus den Quellen sehen konnte, hat er sich zur Frauenfrage im Zusammenhang mit der Weltsynode geäußert in dem Sinne, man täte den Frauen keinen Gefallen, wenn man sie zu Priestern machten, denn das bedeutet ja die Klerikalisierung der Frauen. Ein merkwürdiges Argument, nicht wahr? Aus einem System, das den patriarchalen Klerikalismus kennt, wird den Frauen sozusagen vorgehalten, sagten, sie würden sich klerikalisieren, wenn sie die Priesterweihe fordern. Merkwürdig. Jedenfalls an dem Punkt wird zu arbeiten sein, denke ich. Und das Zweite ist auch als Missionar in Peru gewesen, jetzt viele, viele Jahre. Was ist das für ein Missionsverständnis, das er da vertritt? Ich meine, es ist wohl eher ein Missionsverständnis im Sinne der innerkirchlichen Reform, einer inneren Mission. Denn in Peru waren ja keine Vertreter anderer Religionen, soviel ich weiß. Also hat er Erfahrung im Dialog mit den anderen Religionen? Geht er auch da den Weg seines Vorgängers Franziskus, der da Großartiges geleistet hat, wenn ich an die Zusammenarbeit mit dem Scheich der Al-Azhar-Universität Abu Talib denke, das berühmte Abu Dhabi-Dokument über die Geschwisterlichkeit aller Menschen, also immer wieder der Versuch, auch mit den Vertretern, den Spitzenvertretern des Islam zusammenzukommen. Welche Erfahrungen hat jetzt Papst Leo XIV. Im Blick auf den interreligiösen Dialog? Hat er da Erfahrung? Will er das weitertreiben? Dialog allein, das Schlagwort, was er gebraucht hat, ist natürlich noch nicht ausreichend, und Gott liebt alle Menschen ist auch noch nicht ausreichend, um ernsthaft einen interreligiösen Dialog dann auch zu praktizieren.
Aber man kann schon festhalten, und dafür ist er auch bekannt, so konnte man jetzt auch lesen, dass er schon ein Mann des Dialogs ist. Er gilt als pragmatischer Diplomat. Er hat ja praktisch auch dann auf der Weltsynode, dieser bedeutenden Versammlung, hat er ja hinter den Kulissen wohl agiert und auch Gespräche geführt und auch Brücken gebaut. Also er ist schon jemand, der sich da zu bewegen weiß, und ich denke mal, dass er auch deswegen einen gewissen Rückhalt in der Kurie hat, weil er eben auch da dialogfähig ist. Aber interessant nochmal dieser Punkt, da hätte ich ohnehin nochmal nachgefragt, wie steht er denn zu dieser Frauenfrage? Also ist
die das, eine Männerfrage ist, ne?
Also es ist wahrscheinlich nicht so, dass man mit ihm jetzt eine Priesterinnenweihe erleben wird, davon nicht, aber er ist jetzt auch kein Hardliner, oder wie muss man ihn einschätzen?
Also ich sehe ihn da schon in der Kontinuität der Beratungen im Hinblick auf die Synode. Da ist es ja gut, dass er von Anfang an deutlich macht, dass er in dieser Kontinuität steht. Und die Synode hat ja nun gezeigt, dass man anders in der Kirche miteinander umgehen muss, im Hinblick auf die Beratungen. Und das Zweite dann, dass man im Grunde genommen auch das Fenster immer weiter öffnet im Hinblick auf das Diakonat der Frau. Ja. Und ich glaube tatsächlich, damit es hier zu keiner Spaltung kommt, ist es wichtig, hier jemanden zu haben, der voranschreitet, der aber versucht mitzunehmen. Und ich glaube, seine Äußerung zu der Frage, dass Kirche eben auch vielfältig ist und dass er das verstanden hat, macht mich da eigentlich auch ganz hoffnungsfroh, wenngleich natürlich man die Menschen viel zu lange und gerade die Frauen viel zu lange damit vertröstet hat, indem man gesagt hat, ja, die Weltkirche muss ja mitkommen. Auch hier gilt, hier gibt es nicht kontinentale Zuweisungen, wie wer dazu steht, sondern auch dieses Bild ist sehr differenziert. Und insofern, glaube ich, ist der Papst natürlich kein Wunscherfüller im Hinblick auf das, was wir gerne jetzt hier hätten. Und es sind ja auch dringliche Wünsche, aber er ist zumindest jemand, der weiter in die richtige Richtung geht, auch wenn das Tempo nicht dem entspricht, was wir erwarten.
Kann man denn irgendwie auch noch ablesen von ihm, oder was weiß man über ihn? Zum Beispiel, wie steht er zum Thema Synodalität? Also Weltsynode ist schon sein Thema gewesen. Auf der anderen Seite, wir hier haben in Deutschland den synodalen Weg erlebt, also um eben gewisse Reformen in der katholischen Kirche hier in Deutschland umsetzen zu können. Wie steht er eigentlich zu dieser Bewegung hier in Deutschland? Das ist ja aus unserer Perspektive auch ein wichtiges Moment.
Er hat sich zumindest mit dem ZDK getroffen. Das ist ja schon mal was. Ich habe auf jeden Fall Bilder gesehen. Da müssten die ZDK-Vertreter jetzt mal sagen. Aber dass man hier im Dialog ist miteinander, war jetzt ja zunächst einmal auch ein wichtiges Zeichen. Und es ist ja wichtig, dass man in Rom versteht, das hat man ja lange nicht verstanden oder man hat sich lange missverstanden, was ist der synodale Weg, und dass man hier keine eigene deutsche Kirche aufmachen will. Und wenn das schon mal verstanden ist und man ein Verständnis für die deutsche Situation hat, dann ist schon mal einiges gewonnen, weil man dann eine Möglichkeit hat und einen Grund hat, um den Dialog zu führen.
Ich weiß einfach schlicht und ergreifend nicht, was Synodalität in der katholischen Kirche in einer hierarchisch verfassten papalistisch verfassten hierarchischen Kirche für einen Stellenwert hat. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe das alles beobachtet, was die Weltsynode angeht. Ich hatte nicht den Eindruck, dass da zum Beispiel eine Machtteilung mit verbunden ist. Das ist ein Aussprachegremium, meist Synodalität nur Aussprache, eine Versammlung, die der Papst sich dann anhört, etc., die Sorgen, und dann entscheidet er dann doch selber. Also mit anderen Worten, wie ernst muss ich das Wort Synodalität nehmen? Geht es wirklich um eine Mitbestimmung, eine Mitwirkung sozusagen am Geschehen der Kirche? Ist der Papst bereit, auf Machtprivilegien zu verzichten, etc.? Das sehe ich nicht. Auch Franziskus hat das nicht sichtbar gemacht, meine ich. Er hatte sehr, sehr gute Absichten, eben sozusagen die Weltkirche in dem synodalen Prozess repräsentiert zu sehen, immer wieder zuzuhören, die verschiedenen Aspekte aus den Kulturen und Ländern mit zu berücksichtigen. Aber letztlich hat er es entschieden, was dabei herauskommt. Die haben Papiere verabschiedet, etc. Oder sehe ich das falsch? Wie weit geht Synodalität in unserer Kirche? Wie weit darf sie und kann sie gehen?
Also es gibt ja ein Abschlusspapier von der Weltsynode, wo es um Synodalität ging. Und dieses Papier hat Franziskus ja einfach so eingesetzt, ohne dass er daran hat arbeiten lassen in der Kurie. Und in diesem Papier zum Beispiel gibt es die Idee der Rechenschaftspflicht von Bischöfen gegenüber Laien, also Nichtgeweihten. Da gibt es Transparenzpflichten von Bischöfen, die festgelegt sind. Und wir haben ja die Situation, ich glaube 2028 soll es noch einmal eine Versammlung geben, wo man sich das dann nochmal genauer anguckt. Was hat das eigentlich gebracht? Sind wir da weitergekommen? Müssen wir vielleicht auch kirchenrechtliche Regelungen festlegen, damit eben dieses Thema Synodalität nicht einfach so im Raum steht? Die Rückmeldung der deutschen Bischöfe gestern, Kardinal Reinhard Marx oder auch Bischof Betzing, war, dass Leo XIV. Sehr genau zugehört hat, worum es bei diesem synodalen Prozess bei uns in Deutschland geht. Und ich glaube, dass diese Rückmeldung für mich zumindest schon mal ein Zeichen dafür ist, dass er nicht gleich die Schotten dicht macht, sondern dass er mit dem Thema sich selber auseinandersetzen will. Es ist ja schon bezeichnend, dass er das gestern in seiner Antrittsrede auch angesprochen hat. Wir brauchen eine synodale Kirche. Ich habe ein Interview mit ihm gelesen, als er eben noch Chef der Kongregation für die Bischöfe war, des Dikasteriums für die Bischöfe, wo er sagt, das Thema Synodalität verlangt vor allem den Bischöfen viel ab. Das heißt, Bischöfe müssen sich daran gewöhnen, dass sie eben nicht sitzen und Entscheidungen treffen, ohne dass sie sich vernünftig beraten lassen. Solche Beratungsgremien gibt es bei uns in Deutschland ja schon, aber die gibt es eben nicht weltweit. Und ich fand das bezeichnend, dass er sagt, vor allem die Bischöfe sind gefragt, hier sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu sehen, was heißt das eigentlich für mich, wenn ich andere Menschen an Entscheidungen beteiligen soll. Ja? Und deswegen, glaube ich, ist das Thema auch bei Leo dem 14. ganz gut aufgehoben.
Entschuldigung.
Ich würde noch mal sagen, auch diese Frage von Synodalität und die Machtfrage, die kann man natürlich und muss man stellen. Nur der ganze synodale Prozess jetzt in der Weltkirche war ja wirklich auch stärker als in Deutschland hier, aber in der Weltkirche sehr stark von unten geprägt. Das heißt, wir schauen natürlich immer sehr stark nach Rom, zu Recht auch, aber ich bin an die entlegensten Orte der Welt gefahren und habe die Aufforderungen gesehen und Plakate gesehen im Hinblick auf die Weltsynode. Und dann gibt es natürlich ganz viele, ich war bei der Jugendsynode dabei, wo alle noch immer auf den Papststuhl hingeredet haben, 4 Minuten lang. Und der Papststuhl war manchmal sogar leer, aber man hat sich gar nicht aufeinander bezogen. Und diese ganzen Veränderungen jetzt im Hinblick auf die Synode, runde Tische, das ist ja alles hinlänglich bekannt, der Papst hat sich selber dran gesetzt, das wird er nicht zurückdrehen. Das ist, glaube ich, seine Art und Weise der Synodalität und der Entscheidungsfindung, wobei er natürlich auch klar deutlich macht, auch in Interviews, dass es eben kein Parlament ist. So, und dazwischen werden sich diese Fragestellungen abspielen.
Aber die spannende Frage ist ja eben genau die. Also Franziskus hat einen Reformkurs beschritten, aber er hatte eben auch einen gewissen spontanen Führungsstil. Manches kam dann eben so ad hoc und ist dann nicht quasi in Gesetzesform gegossen worden, in ein ordentliches Papstwort. Insofern war natürlich jetzt immer so ein bisschen nach seinem Tod die Frage, die auch durchaus bange Frage, wie wird es mit den Reformen weitergehen? Oder kommt jetzt jemand, der das alles wieder einkassiert? Also wie wird jetzt wohl Leo XIV. Diesen Reformkurs, wird er ihn fortsetzen oder wird er ihn moderat fortsetzen? Oder wie steht er dazu?
Ja, das sind ja Testfragen an dieses Pontifikat. Wir haben große Erwartungen, aber eben und einige Indizien aus seiner bisherigen Praxis, was Synodalität angeht. Synodalität bedeutet Mitbestimmung. Wie weit kann sie gehen? Und ganz sicher haben Sie recht, wenn Sie sagen, die Synodalität kann nicht nur von oben verordnet, sie muss von unten wachsen. Und wir haben ja solche Strukturen in Deutschland, glücklicherweise. Also ich meine, wir haben jetzt Erwartungen, Kriterien formuliert, die uns ja eine weitere Betrachtung dieses Pontifikates erleichtern werden und wo wir kritisch ihn mitbegleiten, nicht im Sinne von sozusagen skeptischer Kritik oder miesmachender Kritik, sondern ermutigender Kritik, dass er auf diesem Wege eben weitergeht, was mich natürlich immer wieder zögern lässt, ob er diese intellektuellen Kapazitäten dafür hat, aber auch den politischen Willen. Er ist Kirchenrechtler von Hause aus, hat im Kirchenrecht promoviert, wie viele dieser Bischöfe und Kardinäle. Er ist kein Theologe. Also der kennt sozusagen die Tiefe auch der katholisch-theologischen Tradition nicht, wie es Ratzinger natürlich kannte. Und ob er zum Beispiel bereit werde, zumindest mal das Diakonat der Frau zuzulassen, sozusagen einzuführen. Da gibt es genügend theologische Studien, kirchenrechtliche, kirchengeschichtliche Studien, dogmatische Studien, die das ermöglichen. Ist er bereit, dann auch diesen kleinen Reformschritt zu gehen? Bisher war das theologisch blockiert. Und wenn man nicht selber sozusagen über eine theologische Kapazität verfügt, also alternative theologische Entwürfe, bleibt man an dieser Stelle auch weiter blockiert. Und das wäre außerordentlich bedauerlich.
Ich will noch eins hinzufügen im Hinblick auf das Thema Ordensmann. Er ist Ordensmann und wir wissen ja, dass in der Kirche die Orden oftmals beispielgebend sind. Das ist zum Beispiel im Hinblick auf die Frage der Amtszeitbegrenzung. Er war ja eine Zeit lang Generalober und ist dann wieder abgetreten. Das ist das eine. Das zweite, in Orden werden demokratische Entscheidungen getroffen in einem Kapitel. Das heißt, vielleicht, das hoffe ich zumindest, kann er aus dieser Tradition heraus auch der Kirche Impulse geben.
Also da bringt er doch Demokratieerfahrung mit. Höre ich daraus.
Ihr Wort in des Papstes Ohr, natürlich.
Ja. Frage ich trotzdem nochmal in die Runde zum Schluss. Was erwarten Sie von diesem neuen Papst für die Zukunft der katholischen Kirche? Also, wie müsste er sich zeigen? Was wären sozusagen die ersten Baustellen, die er angehen sollte?
Nun, ich würde ihm wünschen, wenn ich das jetzt aus meiner Sicht nochmal kurz beantworten darf, dass er diese faszinierenden Aspekte, die er mitbringt, nämlich seine die räumliche Mischung von Welterfahrung, USA, Peru, Rom, wieder USA, wieder Rom, also diese weltkirchlichen Kenntnisse, diese weltkirchlichen Erfahrungen, die Verschiedensprachlichkeit, also die Beherrschung der großen Weltsprachen, die Fähigkeit eben in den Kontinenten sich souverän zu bewegen und da die katholische Message sozusagen rüberzubringen, auch den Willen zum Dialog und zum Verständnis, den Willen zur Synodalität und zum Frieden, dass er die Chance bekommt, das dann auch durchzusetzen. Dass wir Spuren sehen, dass wir Elemente sehen des Fortschritts, wo wir sagen können, ja, da arbeitet wirklich einer an der richtigen Agenda. Er kann das nicht von vornherein durchsetzen und auch nicht schnell durchsetzen. Er muss Rücksicht nehmen auf die Weltkirche. Das ist ganz klar. Er muss die Einheit der Kirche wahren. Aber sehen wir in den Dingen, die wir ja herausgearbeitet haben, die eben zu einer Fortschrittsagenda gehören, ohne Zeitgeistverfallenheit, Fortschritt ohne Zeitgeistanpassung, sehen wir da Spurenelemente, die uns dann wieder hoffnungsvoll gestalten lassen. Das würde ich ihm wünschen.
Herr Ehl, welche katholische Mission sollte der neue Papst Leo XIV. Angehen?
Also ich glaube, dass er ganz in der Linie von Franziskus arbeiten wird, dass wir aber mit ihm keinen Papst haben, der dann, wenn er von Reisen zurück unterwegs ist, schnell im Flugzeug unter den Journalisten irgendwas streut, wo der Vatikan dann wieder zurückrudern muss. Ich glaube, dass er Ordnung reinbringt in die Kurie, dass er Struktur reinbringt in die Kurie. Ich traue ihm zu, auch die unterschiedlichen Gräben, die es in der Kirche gibt, zwischen, wenn man das so ein bisschen salopp sagen kann, den Konservativen und den eher Progressiven, dass er die Gräben zuschütten kann, weil er gerne eben Brücken bauen will durch den Dialog. Und ich glaube auch, dass er einen neuen missionarischen Impuls geben kann für die katholische Kirche, vielleicht auch für uns hier in Westeuropa.
Herr Bingener, welche Erwartungen haben Sie?
Also ich hoffe, er behält ein frohes Herz. Die Kanzlerin Merkel hat das ja mal gesagt, dass sie alles gemacht hat, aber mit einem frohen Herzen. Und ich glaube, dieses Amt ist natürlich übermenschlich von den Anforderungen her. Das hat man ja bei Papst Franziskus immer gemerkt. Der hat ja immer gesagt, bete für mich. Damit hat jedes Gespräch im Grunde genommen beendet. Und dass er dieses frohe Herz behält, aus seinem Glauben heraus, aus dem Evangelium heraus. Und dann wünsche ich ihm, dass er natürlich diese große Bedeutung für sich erkennt und dann eben für Frieden, gegen Krieg, die Frage von Migration und Flucht, Armut, Bildung, also dass er Selbstwirksamkeit spürt, wie sehr seine Stimme hier gehört wird. Das ist das, was auch meine Erwartung zunächst einmal an ihn ist. Und dann muss man natürlich die Kirche insgesamt mitnehmen. Und ich wünsche ihm auch, dass er spürt, dass er das nicht alleine tun muss, sondern es wird natürlich auch darauf ankommen, dass er viele Menschen um sich sammelt, die auch seine Mission mitgehen. Und das ist, glaube ich, das ganz Wichtige in so einem, ja, ich würde wirklich sagen, übermenschlichen Amt.
Herzlichen Dank an die Runde für dieses erste Nachdenken über den neuen Papst. Leo aus den USA, was bringt der neue Papst? Darüber haben gesprochen im SWR Kulturforum Dirk Bingener, Priester und Präsident des katholischen Hilfswerks Missio, Hans-Michael Ehl von der SWR-Redaktion Religion, Migration und Gesellschaft und der Tübinger Theologe Professor Karl-Josef Kuschel. Am Mikrofon war Silke Arning.